Theke 161. Ein Einblick in die antifaschistische Aktion.
Moin und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Theke 161. Ich bin Cosmo und ich habe das Vergnügen, auch in dieser Folge die Moderation zu übernehmen. Zu Gast haben wir heute den Historiker Yves Müller und zusammen mit ihm werden wir dort anknüpfen, wo wir das letzte Mal mit unserem historischen Exkurs aufgehört haben. Ihr habt jetzt schon lang genug gewartet, wir schauen mal rein. Moin Yves, willkommen bei uns an der Theke 161. Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Wir haben ja vor, heute unseren historischen Exkurs weiterzumachen, wo wir mit Marcel aufgehört haben. Aber vorher magst du dich ja vielleicht nochmal den ZuhörerInnen vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Yves Müller. Ich promoviere an der Uni Hamburg zu einem Thema in der NS-Forschung. Bin Historiker und genau arbeite nebenher in verschiedenen Ausstellungsprojekten an Publikationen auch zum Thema Rechtsextremismus, extreme Rechte und Antifaschismus. Ich freue mich, heute hier mit euch zu diskutieren.
Das wird wahrscheinlich eher ein Zuhören von meiner Seite aus, weil wir haben ja ein riesiges Thema, einen riesigen Zeitstrahl vor uns, wo wir Antifaschismus in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR bequatschen und wie es dann bis die 90er, 2000 sich dann entwickelt hat. Genau, und vorweg unsere allberühmte Frage, was ist denn Antifaschismus für dich?
Ja, das ist die Frage ums große Ganze letztlich. Antifaschismus ist ja so ein bisschen heute auch oftmals so ein Containerbegriff. Und tatsächlich ist es auch in der Geschichte des Antifaschismus in den letzten 100 Jahren so, dass der Begriff kein geschlossenes Weltbild oder eine allumfassende Theorie beschreibt. Und eigentlich ist er auch nicht mal eine Strategie oder eine konkrete Praxis, sondern Antifaschismus kann in den jeweiligen historischen Kontexten, aber auch von den jeweiligen Akteuren, Akteurinnen, entsprechend auch geformt und inhaltlich gefüllt werden. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass Antifaschismus schon ja die Summe von historischen Erfahrungen, von Erkenntnissen und von gesetzten Zielen auch ist. Also wenn wir gerade auch an die Bekämpfung des Faschismus oder in Bezug auf Deutschland an das Niederringen des Nationalsozialismus denken, dann hat sich Antifaschismus immer als eine Art Verteidigerin der Zivilisation, der Aufklärung, des Fortschritts gegen die Barbarei des Faschismus verstanden. Und das ist sicherlich erstmal eine Maxime, die man auch kritisch hinterfragen muss, gerade in Angesicht des Fortschrittsmythos, der damit auch einhergeht. Oder der Frage eben, ob Fortschritt und Barbarei sich unbedingt ausschließen müssen oder ob die auch mitunter unheilvolle Allianzen eingehen können. Aber insgesamt ist das schon die Grundmaxime. Und für mich persönlich ist es tatsächlich auch so, dass man mit dem Begriff oder was Antifaschismus ist, auch kritisch umgehen muss. Aber immer aus der Perspektive der eigenen Identifikation und auch mit der Solidarisierung. Also ich selbst begreife mich auch als Antifaschist. Ich bin tatsächlich auch so erzogen worden und bin in einer Familie auch groß geworden, in der der Antifaschismus auch entsprechend gelebt wurde, wie man so schön gesagt hat. Mein Großvater ist selbst als Kommunist vor den Nationalsozialisten geflohen und musste in die Sowjetunion emigrieren. Und insofern ist das für mich nicht einfach nur eine wissenschaftliche Befassung, sondern ist für mich auch Teil meiner eigenen Identität.
Schon in die Kinder, in die Wiege gelegt als Kind.
Quasi, ja.
Mit Marcel haben wir letztes Mal noch kurz angeschnitten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich Antifa-Komitees gegründet haben, die sich schon mal über den Wiederaufbau, also das Leben in Gang zu bringen mit Wasser und Strom und da würde ich gerne mit dir anknüpfen. Die haben auch schon angefangen mit einer Entnazifizierung. Wie kann man sich die denn vorstellen?
Zunächst einmal muss man sich vorstellen, dass 1945 es in Deutschland, im Deutschen Reich, keine gesellschaftliche Kraft gab, die die Kräfte und den Rückhalt hatte, den Nationalsozialismus des NS-Regime niederzuringen. Letztlich ist es so, dass es eben eine Allianz von Armeen war, also die sogenannten Alliierten, die eben in einem Krieg entsprechend die Nazis zurückdrängen mussten. Und den Krieg, der von Deutschland, von Berlin ausging, der Reichshauptstadt, eben zurücktragen mussten. Das hat zur Folge, dass anders als beispielsweise am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 keine Revolution die Machthaber entsprechend aus ihren Palästen vertrieben hat, sondern dass die Nazis eben militärisch niedergerungen werden mussten. Die Arbeiterinnenbewegung war 12 Jahre unterdrückt worden. Unmittelbar der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wurden Kommunistinnen, aber auch Sozialdemokratinnen und andere Demokratinnen in Konzentrationslager gepfercht, zu Zehntausenden ermordet. Und die Arbeiterinnenbewegung als solche war in der Zeit des Nationalsozialismus so nicht handlungsfähig. Nichtsdestotrotz gab es aber zu jedem Zeitpunkt des NS-Regimes einen breiten Widerstand. Das wissen wir heute, daran wird auch entsprechend erinnert. Was weniger stark in der Erinnerung ist, ist, dass gerade auch aus Teilen dieses Widerstandes und aus der unterdrückten Arbeiterinnenbewegung unmittelbar 1945, noch bevor die Alliierten dann in jede einzelne Kleinstadt und jedes Dorf entsprechend vordringen konnten, dass sich hier eben Antifa-Ausschüsse gebildet haben. Also quasi wirkliche Graswurzelbewegung, die sich dann auch entsprechende Namen gaben, Kampfbund gegen den Faschismus, Aktionsausschuss und so weiter, die auch angeknüpft haben eben an die Traditionen der Arbeiterinnenbewegung. Und die waren dann relativ schnell einfach nur noch als Antifa bekannt. Die hatten verschiedene Aufgaben, diese Zusammenschlüsse. Sie sollten nämlich in einer Phase, in der die alte Macht auch auf lokaler, auf regionaler Ebene beseitigt war, aber noch keine neuen Organisationsstrukturen vorhanden waren, sollten sie halt eigentlich das öffentliche Leben aufrechterhalten. Also ganz banale Dinge wie Nahrung, Wohnraum verteilen, die öffentliche Ordnung wiederherstellen, also auch so eine Art polizeiliche Gewalt entsprechend ermöglichen. Und sie sollten letztlich die kommunalen Ämter, die Verwaltungen, aber auch die Betriebe von den Nazis säubern, die ja überall in ihren Ämtern und Posten waren und die jetzt nicht unbedingt freiwillig aufgeben wollten. Also es ging auch um ganz klar um so Sicherheitsfragen. Insofern haben diese Antifa-Ausschüsse eine ganz zentrale Rolle 1945 in diesen Monaten April, Mai, Juni ausgeübt. Ganz schnell allerdings, die Alliierten übernehmen dann entsprechend die Kontrolle, die Besatzungszonen werden entsprechend eingerichtet. Und sowohl in den westlichen Besatzungszonen als auch in der sowjetischen Besatzungszone werden diese Antifa-Komitees mit Argwohn betrachtet, während in der sowjetischen Besatzungszone relativ schnell die sogenannte Gruppe Ulbricht um den späteren Vorsitzenden des SED-Zentralkomitees, Walter Ulbricht, die Macht letztlich übernimmt. Also die werden quasi aus Moskau eingeflogen, um dann eben vor Ort ja die Kontrolle auszuüben. Und da sind die Antifa-Ausschüsse, die von den Kommunistinnen und Kommunisten, von auch teilweise von Sozialdemokratinnen kontrolliert werden, die sind da eher ja so eine nicht kontrollierbare Instanz, die man schnell aus dem Weg räumen muss. Deswegen werden die Antifa-Ausschüsse dann ganz schnell eben in die regulären Strukturen integriert oder entsprechend einfach aufgelöst. In den westlichen Besatzungszonen ist es dann so, dass die Antifa-Ausschüsse relativ schnell als so eine Art fünfte Kolonne Moskaus wahrgenommen werden. Also da hat man schon so eine antikommunistische Befürchtung, dass wenn die Antifa-Ausschüsse dann auf regionaler Ebene von Bremen bis Stuttgart erstarken und da die Kontrolle über die Städte ausüben, dass man ganz schnell dann auch die Sowjets vor der Haustür hat. Deswegen mussten die dort eben auch aufgelöst werden. Aber unterm Strich muss man schon sagen, dass das wirklich 1945 sehr frühe Formen direkter Demokratie sind, die eben nach dem Niederringen des Nationalsozialismus versucht haben, ja tatsächlich ja demokratische Formen, auch Formen von Arbeiterdemokratie entsprechend auszubilden, die leider eben sehr schnell dann auch gescheitert sind. Und wir wissen relativ wenig tatsächlich darüber.
War ja auch nur eine kurze Zeit, wo sie bestanden haben. Und mit der Entnazifizierung haben die Alliierten ja dann weitergemacht.
Genau, die Antifa-Ausschüsse hatten natürlich ein ganz konkretes Interesse daran, die Nazis, die alten Nationalsozialisten, die NSDAP-Funktionäre aus dem Weg zu räumen und sie halt, ja, dass sie halt keinen Schaden entsprechend anrichten können. Aber auch die Alliierten, insbesondere den US-Amerikanern, war schon lange vor 1945 klar, dass man ja irgendwie mit diesen hunderttausenden Nazis, mit den NSDAP-Mitgliedern, mit den SA-Mitgliedern, SS-Mitgliedern und so weiter, ja irgendwie umgehen muss. Also man muss sie als erstes, muss man sie herausfiltern und kenntlich machen aus der Bevölkerung heraus. Und deswegen wurde ein sehr umfangreicher Fragebogen entwickelt, mit dem man eben also ein Tool gesucht hat, um die verschiedenen Grade von Beteiligung am NS-Regime und auch an den Verbrechen des Nationalsozialismus entsprechend einordnen zu können. Es wurden also 5 grobe Kategorien eingerichtet. Es gab die Hauptschuldigen, die Belasteten, die Minderbelasteten, die Mitläufer und eben die Entlasteten. In der Theorie eine durchaus sinnvolle Sache.
Aber die Praxis sah wieder anders aus.
Genau, in der Praxis ließ sich das dann nicht so schnell umsetzen und das hatte verschiedene Gründe. Es ist natürlich ein entsprechender logistischer Aufwand, aber ganz schnell wird eben auch klar, dass man ja von diesen Akteuren eben auch braucht und wieder reintegrieren muss, weil sie halt einfach ja in den verschiedenen in Verwaltungen und so weiter eben auch als Experten mitunter benötigt wurden. Gleichzeitig formt sich der Kalte Krieg aus, also die Blockkonfrontation, die überlagert dann letztlich eigentlich auch jede deutschlandpolitische Entscheidung. Und so ist es dann eben, dass relativ schnell die Alliierten die Entnazifizierung den Deutschen selbst überlassen.
Und dann waren alle noch Mitläufer.
Das ist, oder? Genau, das ist natürlich sehr schwierig, weil man sich dann selbst quasi entnazifizieren muss. Führt es einfach dazu, dass sich dann eben viele mit sogenannten Persilscheinen, also mit so einem Leumundszeugnissen von irgendwelchen anderen Personen, ja letztlich aus der Entnazifizierung eben rausgekauft haben. Man hatte relativ schnell eben kein Interesse mehr daran, da wirklich die Belasteten, die Schuldigen entsprechend herauszusortieren. Und am Ende waren dann alle nur noch die berühmten Mitläufer und Mitläufer, aber auch schon die Kategorie der Belasteten sind dann irgendwann auch Kategorien gewesen, die mehr oder weniger als Entlastungskategorien auch fungierten. Das heißt, ein Großteil konnte dann eben auf dieser Basis, also nach dem Entnazifizierungsverfahren, dann auch entsprechend wieder in die alten Berufe, in die alten Beamtenberufe vor allem, entsprechend wieder einsteigen. Und das ist ja diese Problematik, mit der wir in der Bundesrepublik schon länger jetzt auch erinnerungspolitisch zu tun haben, dass auch die ganzen Ministerien, Innenministerium, Außen, Auswärtiges Amt und so jetzt eben gucken, wie viele alte Nazis haben wir eigentlich in der Bundesrepublik der 50er Jahre, in der Adenauer-Ära, die dann die unsere demokratischen Institutionen entsprechend wieder aufbauen. Und da sind wir ja auch eigentlich noch am Anfang der Erinnerung und der Untersuchung.
Hast du schon angesprochen, es kam ja dann zum Kalten Krieg. Und 1949 kam es dann zur Gründung der BRD und der DDR. Bei der DDR war das ja so, dass sie sich selber als antifaschistischen Staat sieht oder sich betitelt hat. Genau, wie kann man sich diesen antifaschistischen Staat DDR vorstellen?
Genau, die DDR gründet sich ja quasi auf dem Fundament des antifaschistischen Widerstands. Das heißt, man betrachtet sich in der DDR eben als der Staat, der das erste Mal eben auch die Interessen der Arbeiterklasse in dem Sprech dann entsprechend durchsetzt. Und man hat eben gerade auch die Kommunisten, die Kommunistinnen als den, ja, als den Vortrupp dieser Arbeiterklasse betrachtet. Insofern war diese Dominanz auch der Kommunistinnen in der DDR eben auch daraus resultierend, dass man sich als die Speerspitze auch des Arbeiterwiderstands gegen den Nationalsozialismus begriffen hat. Also insofern ist dieser Antifaschismus als Gründungsmythos der DDR durchaus folgerichtig und ist nicht einfach nur quasi so von oben aufgesetzt, sondern der hat natürlich seine Berechtigung und hat natürlich seine Begründung erfahren. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass in der DDR maßgeblich eben Widerstandskämpferinnen und Kämpfer auch in höchsten Positionen des Regimes dann eben auch in verantwortlicher Stelle waren. Ganz anders als in der Bundesrepublik, in der eben diese Leute in der Regel keine Position hatten. Also ich erinnere nur dann an Erich Honecker, der eben jahrelang Zuchthaus Brandenburg-Görden entsprechend eingesessen hat aufgrund seines Widerstands. Es ist natürlich so, dass das wissen wir heute, der Antifaschismusbegriff der DDR, der ist eher desavouiert, wie man so schön sagt. Der hat einen Makel, da will man sich auch nicht dranhängen, weil dann ist man auch so ein ewig Gestriger. Und er ist eben verschrien als ein verordneter Antifaschismus, also als einer, der der Bevölkerung eben von oben aufgesetzt wurde. Und da ist natürlich in gewisser Form was dran, denn ebenso wie die Bundesrepublik hatte die DDR natürlich auch damit zu dealen, dass man eben eine Bevölkerung vor sich hatte und die eben auch in den neuen Staat einbauen musste, die im Nationalsozialismus nicht besonders widerständig war, sondern gemacht hat, mitmarschiert hat, vielleicht auch profitiert hat von den Verbrechen des Nationalsozialismus, die sich zumindest nicht dagegen gestellt hat. Und diese Bevölkerung, die musste man jetzt natürlich integrieren. Die eine Perspektive ist, der Antifaschismus wurde verordnet. Aber ich finde es viel spannender, eben davon auszugehen, dass dieser Antifaschismus, der in der DDR propagiert wurde, der eben ein kommunistischer Antifaschismus war, dass der eben eine integrative Wirkung entfalten sollte. Also dass wir davon ausgehen müssen, dass dieser Antifaschismusbegriff so eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen Bevölkerung und Regime hergestellt hat.
Also so eine Einheit.
Genau, dass man
so Miteinander.
Genau, dass die Menschen in der DDR, auch wenn sie selbst gar keine persönliche Widerstandsbiografie oder so was mitbringen und selbst eben nicht damit aufwarten können, dass sie sich irgendwie gegen die Nazis gestellt haben, können sie durch diesen Gesellschaftsvertrag, dass man jetzt an dem Aufbau des neuen Deutschland, des antifaschistischen Deutschland eben zusammen mitwirkt, können sie sich eben auch so ein bisschen rehabilitieren. Das hat dann natürlich auch seine Schattenseiten gehabt. Das war immer ein stark kommunistischer Antifaschismus. Also die beispielsweise sozialdemokratischen Widerstandskämpferinnen und die Opfer eben des NS-Regimes, die wurden zwar in der Regel schon auch benannt und nicht komplett ignoriert, aber sie waren eher marginalisiert. Und diese auch die Spaltung der Arbeiterinnenbewegung, die es ja schon in der Weimarer Republik eben gab zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, die trug sich dann auch eben in der Propaganda des DDR-Regimes fort. Es war zugleich auch so ein heroischer Antifaschismus, wenn wir nur an den Prototypen des antifaschistischen Widerstandskämpfers Ernst Thälmann, den letzten KPD-Vorsitzenden, denken, der in der DDR eben als Märtyrer hochgehalten wurde und der eben auch entsprechend stilisiert wurde. Da ging es auch nicht um die Person Thälmann, die auch ihre Fehler und Schwächen hatte und die man auch nicht unbedingt heroisieren muss, sondern es ging um so eine Kunstfigur Thälmann, den man eben entsprechend verehren kann und an Gedenktagen entsprechend auch erinnern kann. Insofern war der Antifaschismus der DDR natürlich instrumentalisiert. Er wurde genutzt eben, um die Ziele des Regimes entsprechend auch ja propagandistisch zu begleiten Und es waren eben gerade auch im Kalten Krieg deutsch-deutschen Sonderkonflikt und der Auseinandersetzung mit eben dem der kapitalistischen Bundesrepublik war der Antifaschismus dann eben auch so ein Tool, so ein Kampfmittel, um eben immer wieder zu zeigen, schaut mal, in der Bundesrepublik, da kommen die alten Nazis wieder an der Macht und wir sind hier die antifaschistische Alternative. Insofern, der Antifaschismusbegriff, der ist sehr komplex und divers. Ihn einfach nur als verordnet zu beschreiben, würde zu kurz greifen, sondern man muss sich gucken, welche Funktionen hat er ausgeübt.
Wie sah der Antifaschismus denn in der DDR-Gesellschaft konkret aus?
Wenn ich jetzt so ein bisschen abstrakt auch über diesen Antifaschismusbegriff in der DDR gesprochen habe, dann muss man das natürlich konkretisieren. Es gab auch schon zu ganz am Anfang oder noch vor Entstehen der DDR gab es auch antifaschistische Zusammenschlüsse von Widerstandskämpfern. Nämlich zunächst hat sich 1945 schon unmittelbar nach eben der Niederschlagung des NS-Regimes der Hauptausschuss für die Opfer des Faschismus, ODF, gegründet. Und der hat eben die Interessen der insbesondere eben der politisch, aber auch sogenannten rassisch Verfolgten vertreten. Und das waren ganz konkrete Interessen. Da ging es nämlich um den täglichen Unterhalt und um die Entschädigungsforderungen, um Rentenansprüche beispielsweise, die dann eben geklärt werden mussten. 1947 gründete sich dann die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, eine Institution, die ja heute noch als VVN-BDA aktiv ist und inzwischen auch in der zweiten und dritten Generation ja die Interessen der Verfolgten und ihrer Nachkommen entsprechend vertritt. Und diese VVN, die wird in der DDR bereits 1953 wieder aufgelöst. Es ist nicht im Interesse der DDR, so eine Organisation zu haben von ehemaligen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern, von Verfolgten des NS-Regimes, die allzu selbstbewusst ihre eigenen Interessen verfolgen.
Also die man nicht kontrollieren konnte.
Die man nicht so richtig, die das SED-Regime dann auch nicht so richtig kontrollieren kann. Das ist ja letztlich auch so eine Tragik, weil das sind natürlich alles oder in großen Teilen sind es Kommunistinnen, auch einige Sozialdemokratinnen, die ja diesen neuen Staat aus gutem Glauben und Willen und auch aus Überzeugung, dass dieser Antifaschismus, der dort auch propagiert wird, echt ist, die da eben mitwirken wollen. Mhm. Aber sie sollen sich nicht separat organisieren. Sie sollen auch nicht so allzu tief darin stochern, dass es natürlich auch in der DDR ehemalige Nationalsozialistinnen, auch hochrangige Militärs, Wehrmachtsoffiziere beispielsweise gibt, die dann auch die Institutionen in der DDR auch mit aufbauen. Die gibt es eben auch. Auch die Nationale Volksarmee, NVA, wird in Teilen eben von hochrangigen Wehrmachtsoffizieren wieder aufgebaut. Und da hat man auch in der DDR natürlich kein Interesse. Folglich gibt es dann eigentlich auf Jahrzehnte ausgerichtet keine eigene antifaschistische Organisation in der DDR. Das ändert sich dann erst im Laufe der 70er, 80er Jahre, in der sich dann auch in der DDR so eine eigene Erinnerungskultur auch etabliert, die ganz langsam und gemächlich und natürlich auch immer von oben kontrolliert und gesteuert auch anderen Opfergruppen widmen kann als eben den Kommunistinnen, die dann eben auch an Roma und Sinti, an die jüdischen Ermordeten, die Millionen Opfer der Shoah, erinnert auch an die Opfer der Euthanasie. Das geht aber sehr langsam und 89 natürlich mit dem Ende oder 1989, 90 mit dem Ende der DDR ist es dann natürlich auch unterbrochen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der Antifaschismus, der offizielle staatstragende Antifaschismus in der DDR grundlegend davon ausgeht, dass es sowas wie Nazis, Neonazis, Rechtsradikale nur im bösen kapitalistischen Ausland und in der Bundesrepublik gibt. Dass man im Laufe der 80er Jahre, auch gerade durch die Subkultur der Skinheads, die ja nicht per se rechts- und oder neonazistisch waren, aber die dann eben rüberschwappend aus England, auch in Westeuropa und in der Bundesrepublik, dass die dann diese Skinhead-Subkultur oder zuerst ja auch die Punks, dass sowas natürlich auch in der DDR landet und nicht so isoliert sein kann. Das will man in der DDR eigentlich nicht wahrhaben. Das sind alles dann irgendwie Westimporte oder fehlgeleitete Jugendliche.
Irgendwelche Raudis.
Irgendwelche Raudis. Wie hatte man so schön gesagt, oder nicht schön, negativ dekadente Jugendliche.
Es bilden sich ja auch Antifa-Gruppen in der DDR selber, so zum Selbstschutz, nehme ich mal an. Ich musste an den Vorfall bei dem Konzert in der Zionskirche denken.
Genau, da entwickelt sich in der DDR im Laufe der 80er Jahre eben auch zunächst erstmal eine Punk-Szene, die einfach unabhängig von den offiziellen, auch von dem offiziellen Kultur- und Freizeitangebot in der DDR funktioniert und sich eben auch ihre eigene Struktur aufbaut. Also ja, das, was man heute Subkultur dann eben nennen würde. Und es entwickelt sich eben auch eine Skinhead-Szene, die eben dann mit nationalistischem Gedankengut, mit einer eigentlich auch ohne das vermutlich genau fassen zu können, was das genau bedeutet, aber auch mit so einer Rückbesinnung auf das gute Deutschland des Nationalsozialismus. Also man hat so einen Wehrmachtskult, man verehrt Adolf Hitler, feiert am 20. April, also dem Geburtstag Hitlers, dann entsprechend. Aber das ist natürlich politisch, aber es ist jetzt nicht in dem Sinne so organisiert, dass die dann auch wirklich feste Strukturen oder irgendwie sowas wie eine Partei oder sowas so ausbilden, sondern es sind eher so Peergroups, mitunter informelle Zusammenhänge, die sich eben auf lokaler Ebene gründen. Und es gibt eben dann diese Szenerie der rechten Hooligans, die sich in der DDR-Oberliga im Fußball entgründen. Also das sind Vereine wie der BFC Dynamo, 1. FC Lok Leipzig oder die BSG Chemie Leipzig. Das sind eben dann auch Zentren der Hooligan-Szene, also eine sehr gewaltaffine Szene. Das weiß man heute auch noch. Und das sind ja mitunter auch Vereine, denen man auch immer noch zumindest ein Hooligan-Problem nachsagt. Ob das dann im Einzelnen auch noch so stimmt, steht dann auf einem anderen Blatt. Und Ende der 80er kulminiert es dann tatsächlich eben darin, dass es auch Auseinandersetzungen gibt, dass Skinheads ja auch einfach Jagd auf Punks machen, dass auch die sogenannten Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, also die Arbeitsmigrantinnen der DDR, entsprechend auch bedroht werden, nicht nur von Skins, auch eben von Teilen der Mehrheitsbevölkerung. Wir haben da ein Problem letztlich, auf das Regime eigentlich keine klare Antwort weiß, außer Repression und Totschweigen. Das darf es nicht geben. Und der 17. Oktober 1987, also dieses angesprochene Punkkonzert,
ja,
in der Ostberliner Zionskirche, ist so ein bisschen eine Art Wendepunkt eigentlich. Weil, also es handelt sich um Konzert, was von der offenen Arbeit der Kirche von unten, eine unabhängige, teilweise ja eher anarchistisch orientierte Gruppe unter dem Dach der evangelischen Kirche in Ostberlin, die organisiert ein Punkkonzert in der Zionskirche. Das aus heutiger Perspektive ist diese Allianz zwischen Punks und eher unangepassten Jugendlichen und Kirche vielleicht ein bisschen befremdlich, aber die setzt sich bis heute mitunter, ja, gerade in Ostdeutschland, in einigen jungen Gemeinden auch immer noch fort. Und das ist so ein bisschen so ein Zweckbündnis zwischen Kirche und eben diesen Subkulturen, diesen Jugendlichen. Und auch nicht reibungslos. Aber
natürlich nicht.
Führt dann tatsächlich eben dazu, dass die Kirche eben auch Freiräume öffnet. Und da organisiert die offene Arbeit eben beispielsweise um den späteren Hausbesetzer Silvio Meyer, der 1992 von einem Neonazi erstochen wurde. Heute gibt es in Berlin-Friedrichshain ja eine Silvio-Meyer-Straße. Die organisieren ein Konzert. Da sind dann so bekannte Bands wie die Westberliner Combo Element of Crime, die heute vielleicht noch ein Begriff ist. und vielleicht nicht unbedingt für Punk steht, aber die auch die heute zumindest den Nerds bekannte Punkband, die Firma, die treten da auf. Die Firma ist, nur so eine kleine Anekdote am Rande, ist natürlich ein suffisanter Seitenhieb im Namen gegen die Stasi, weil die Stasi eben im DDR-Volksmund eben auch als Firma bekannt war.
Ja.
Und die hatten gerade ihre Auftritte eben in der Zionskirche im Kirchenschiff beendet, als eben einige Dutzend Skinheads sowohl aus West-Berlin als auch in der DDR eben hereinstürmten und dann eben und Neonazi-Gebrüll eben angefangen haben, da die anwesenden Konzertbesucherinnen, Besucher zu attackieren. Und das war in seiner Intensität, in der Brutalität auch tatsächlich so ein Wendepunkt, dass da das juristisch verfolgt werden sollte. Und die Urteile allerdings, wegen eben die eben auch nicht politisch markiert sein sollten. Also da wurde ja. man dann halt eben wegen Rowdytum verurteilt, aber nicht, weil man eben sich an einem neonazistischen Angriff beteiligt hat. Und die Urteile, die sind halt so marginal eben ausgefallen gegen die Täter, dass da sogar die FDJ-Tageszeitung Junge Welt auch intervenieren musste und dass es da eben dann zum ersten Mal auch eine Öffentlichkeit gab und darüber in gewisser Form auch in der DDR eine Diskussion einsetzte, ob man vielleicht doch ein Skinhead beziehungsweise eben ein Neonazi-Problem hat.
Ja.
Und das führt dann eben auch dazu, dass sich ab 87 eben auch verstärkt ja die ersten unabhängigen Antifa-Gruppen in der DDR bilden. Die erste Gruppe vermutlich ist die Potsdamer Antifa, aber es gibt auch in Halle, Leipzig, Dresden und eben in Ost-Berlin Gruppen, die sich bilden. Das Spektrum ist relativ breit. In Halle beispielsweise, da gründet sich eine Kombo, die also von Punks, die sich Skinhead-Vernichtungskommando nennt, ein sehr martialischer Name.
Ja.
Und offenbar ist es auch so, dass der Sinn des Zusammenschlusses eher in praktischer Natur war, also sich Übermacht der Skinheads auch zu erwehren und eben
körperliche Auseinandersetzungen.
Auch selbst, körperliche Gewalt eben auch zu üben. Und es gibt natürlich aber auch, wie gerade die Potsdamer Antifa-Gruppe, aber auch die Antifa-Gruppe in der KVU, in der Kirche von unten, die sich dann 89 im Frühjahr gründet, die eben mehr auf Inhalte und auch auf Austausch setzen. Also da werden 1989 im Juli findet dann der erste DDR-weite Antifa-Tag beispielsweise statt. Die autonome Antifa Berlin Ost, die fängt dann an, letztlich ein eigenes Scene herauszubringen, und zwar das antifaschistische oder das Antifa-Infoblatt in Klammern Ost. Das ist orientiert an dem antifaschistischen Infoblatt, das aus West-Berlin kam und das auch heute noch existiert. Und die haben irgendwie 89 durch eben ihre Westkontakte haben da die Ostberliner Antifas so eine Ausgabe vom antifaschistischen Infoblatt aus West-Berlin in die Finger bekommen und haben gesagt, das wollen wir auch.
Ja.
Also wir brauchen so ein Organ, wo man sich austauschen kann, wo Leute halt auch ihre Erfahrungsberichte publizieren können, wo es auch so ein bisschen so Anti-Nazi-Recherche eben auch möglich ist, das wollen wir auch haben. Und dann fangen die an, das auch zu produzieren.
Und was für eine Auflage haben die herausgegeben?
Die erste Auflage, die ist, beträgt 1500 Stück. Und das ist für die Verhältnisse, also das wäre auch heute noch gut, also beachtlich.
Das ist eine gute Auflage für...
Aber für die damaligen Verhältnisse war das wirklich bahnbrechend, weil man sich das ja so vorstellen muss, dass es in der DDR-Oppositionsbewegung, und dazu zählen dann auch diese unabhängigen Antifa-Gruppen, zwar eine breite Publikationskultur gab, also es gab eben diesen sogenannten Samizdat, also die inoffizielle Literatur, auch oftmals unter dem Dach der Kirche. Und da gab es eine Vielzahl an verschiedenen Publikationen, die sich mit Umweltfragen, mit Menschenrechtsfragen, also diesen ganzen Problemen eben, die DDR eben hatte, auseinandergesetzt hatte. Und da war quasi dieses Antifa-Infoblatt Ost in guter Gesellschaft. Aber die wurden eben ja quasi eigentlich im Untergrund, mitunter auch offenbar wirklich dann in entsprechenden Kellern, produziert auf einen, also im Matrizendruck beispielsweise. Und die erste Auflage vom Antifa-Infoblatt, die hatte 1500 Stück und das war schon für die damaligen Verhältnisse enorm und die war sehr schnell vergriffen und musste nachgedruckt werden. Das zeigt sich auch, dass der Bedarf, also auch der Diskussionsbedarf in dieser DDR-Opposition und in der Subkultur entsprechend riesig war. Allerdings ist es dann so, dass die Verhältnisse in der DDR ganz schnell auch die Antifa entsprechend einholen. Also 89 im Herbst gehen Zehntausende in der ganzen DDR, also von Plauen bis Ostberlin, Leipzig und so weiter, gehen eben auf die Straßen. Mhm. Und im Laufe des Jahres 1990, die Wiedervereinigung im Zuge derer, denn 1990 im Oktober eben die DDR als neue Bundesländer eben an die Bundesrepublik angeschlossen werden, die sorgt eben dafür, dass so ein kleines Blatt wie das Antifa-Infoblatt Ost eigentlich keine Chance hat. Die geht alles auch einfach viel zu schnell. Die Ereignisse überschlagen sich und auch die Antifaschistinnen in der DDR 1990 hatten eigentlich auch andere Sorgen, als so ein Blatt zu publizieren. Und das hat zur Folge, dass nur 3 Ausgaben des Antifa-Infoblatt erscheinen und die letzte Ausgabe ist dann die vom Juli 1990. Die hat dann auch nur noch 500 Exemplare, kommt 2 Monate zu spät raus und funktioniert auch von den Vertriebskanälen her nicht mehr. Das ist einfach auch dem Umstand geschuldet, dass die Leute eben ganz andere Probleme hatten. Also wir wissen ja, dass denn 1990 überall in der DDR Punks, unangepasste Jugendliche, also Punks, Anarchos, Linke, dass die dann auch entsprechend Häuser besetzen und dort eben versuchen auch eine alternative Form des Zusammenlebens zu etablieren. Die werden eben von Neonazis massiv attackiert. Genau, wir kennen das aus der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain. Aber auch in allen möglichen DDR-Kreisstädten gibt es besetzte Häuser, die also sprichwörtlich jeden Tag angegriffen werden.
Ja.
Und da ist die Maxime der jungen Antifa-Bewegung ist eigentlich Selbstverteidigung. Da kann man sich nicht groß mit Theorie auseinandersetzen oder darüber sinnieren, was jetzt die beste Strategie ist. Da geht es dann tatsächlich auch ums nackte Überleben.
Ja, dann haben wir jetzt schon mal den Antifaschismus in der DDR gut überflogen, sage ich mal. Genau, kommen wir mal zur BRD. Wie sah das denn dort aus? Also es herrschte ein, also 1949 ein großer antikommunistische Stimmung. Aber trotzdem gab es ja auch dieses Nazi-Problem und dann auch Gruppen, die sich da gebildet haben, um dann auch halt aufzuklären. Aber wie sah denn Antifaschismus in der BRD aus?
Genau, also grundsätzlich muss man sagen, solange es die Bundesrepublik gibt, solange gibt es auch Antifaschismus in der Bundesrepublik. Oder
schon durch diese Komitees, die dann auch angefangen haben, das irgendwie, oder vorher schon?
Es gibt in der Bundesrepublik natürlich auch Menschen, die sich als antifaschistisch begreifen, auch Widerstandskämpfer, Opfer des Nationalsozialismus, die durchaus auch sehr wach gegenüber diesen Avancen der alten Nazis sind, sich wieder zu reetablieren. Also das nannten viele Zeitgenossen dann eben die Phase der Restauration, wo eben die alten Seilschaften der Nazis sich entsprechend wieder zusammentun und eben in die Institutionen der Bundesrepublik eindringen. Das heißt auch, dass natürlich auch in den 50er Jahren es immer Menschen gab, die sich gegen diese Tendenzen gewandt haben. Und man muss natürlich dazu sagen, dass schon ab Ende der 40er Jahre, als das Verbot der alliierten Parteien zu gründen entsprechend aufgehoben wurde, dass sich da auch ganz klar neonazistische Parteien etabliert haben. Und diese ersten neonazistischen Parteien waren eigentlich das, was man heute als Altnazis oder so bezeichnen würde, nämlich Nationalsozialisten, die ja letztlich an das Programm der NSDAP anknüpfen wollten. Da gibt es eine Vielzahl an Kleinstparteien, aber es gibt auch eben bedeutendere Formationen wie die Sozialistische Reichspartei oder die Deutsche Reichspartei, die sich durchaus anschicken, auch in die Länderparlamente und letztlich in den Bundestag bei Wahlen eben zu kommen. Und 1964 bildet sich dann eben aus diesen Strukturen heraus die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, wie sie sich nennt, die dann eben auch wirklich das erste Mal diese verschiedenen Kräfte der extremen Rechten in dieser frühen Bundesrepublik bündelt und in diverse Landesparlamente einzieht und 1969 auch nur sehr, sehr knapp an dem Einzug in den Bundestag scheitert. Ja. Das ist tatsächlich auch eine interessante Geschichte daran auch zu erinnern, an eben auch diese frühen Jahre der NPD, weil man da sehr viele erstaunliche Parallelen in der Entwicklung dieser Partei sieht, die wir eben heute wiederholt in gewisser Form in der AfD sehen. Ja. Insofern, wenn man sich mit der Geschichte des Antifaschismus auseinandersetzt, muss man natürlich auch immer gucken, was macht da eigentlich der politische Gegner, was machen die Rechten, aber was machen auch die quasi die integrierten Nationalisten, die in der Bundesrepublik
in Parlamenten sitzen.
In den Parlamenten, aber auch in den Behörden, in Ministerien sitzen und dort eben auch ihrem Antikommunismus entsprechend frönen. Und es gibt tatsächlich eine Vielzahl an sehr diversen Organisationen, die sich durchaus kritisch auseinandersetzen, die sich nicht immer selbst als Antifaschistinnen labeln würden, sondern vielleicht als eher als, ja, als Demokratinnen, als antinarzistisch oder dergleichen, die aber letztlich auch ganz klar eben solche Aufgaben wahrnehmen und so eine Art zivilgesellschaftliches Korrektiv sind, indem sie einfach den Finger in die Wunde legen und ganz konkret die Akteure benennen, die also auch schon in den 50er, 60er Jahren Recherchearbeit leisten. Eine solche Einrichtung, an die ich erinnern würde, ist die Demokratische Aktion, die von dem österreichischen Holocaust-Überlebenden Kurt Hirsch gegründet wird und die dann insbesondere eben um 1969 sich massiv eben auch mit der NPD, aber auch diesen ganzen Satellitenorganisationen um die NPD herum auseinandersetzt und eben ganz klar mit Namen und Funktionen und auch den früheren Funktionen im Nationalsozialismus eben benennt, wer sind da Akteure. Und die Demokratische Aktion, die hat durchaus eine entsprechende Breitenwirkung. Also da machen dann auch so Schriftsteller wie Erich Kästner und Martin Walser beispielsweise, die geben da ihren Namen her. Aber auch der Sozialdemokrat Christian Ude, der ist, glaube ich, später dann Bürgermeister im tiefblauen Bayern in München dann nämlich.
Ja.
Aber auch beispielsweise der, ja, heute würde man sagen, Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der ist da dabei, die geben also alle ihren guten Namen für diese Initiative her. Die wird dann ganz schnell natürlich auch als irgendwie kommunistisch unterwandert dargestellt. Bis heute, glaube ich, gibt's eine Art Nachfolge dieser demokratischen Aktion 1980, nämlich gründet sich der Blick nach rechts. Das ist so eine Zeitschrift, antifaschistische Zeitschrift gewesen. Und die gibt es, glaube ich, immer noch online. Ist immer noch, glaube ich, unter bnr.de Internet zu finden.
Kann man auch super googeln, habe ich tatsächlich vorgestern mal gemacht.
Kleine Schleichwerbung. Unabhängig eben von solchen Initiativen gibt es natürlich, muss man sich natürlich anschauen, welches Verhältnis hat eigentlich die 68er-Bewegung zum Antifaschismus. Und da wird es dann natürlich ein bisschen kompliziert, wenn man sich anguckt, wie funktioniert eigentlich das Antifaschismusverständnis der antiautoritären Bewegung, weil ein starker Katalysator der 68er ist ja, dass sie davon ausgehen, dass sie es mit einer Faschisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu tun haben. Heute erscheint einem das ein bisschen fremd, von Faschisierung zu sprechen oder überzogen oder an der Realität vorbei. Aber für die Zeitgenossinnen damals ist die Gegenwarts, ihre damalige Gegenwartsanalyse natürlich massiv geprägt von der Bedrohung durch die Notstandsgesetze, die Bundesregierung beschließen will, und tatsächlich ja auch von einer autoritären oder der Gefahr einer autoritären Formierung der Gesellschaft. Insofern muss man da diese Faschismusanalyse der 68er in diesem Lichte sehen. Und auf internationaler Ebene sind die natürlich ganz stark geprägt vom Vietnamkrieg der USA, aber gleichsam eben auch von der brutalen Niederschlagung von demokratischen und antikolonialen Bewegungen in der ganzen Welt, insbesondere eben in Lateinamerika, in Afrika. Und auch da wissen wir ja heute und wussten auch damals schon die Zeitgenossen, dass damit unter eben auch die CIA, also die US-Amerikaner, die ihre Finger mit im Spiel hatten, wenn man nur dann an den Militärputsch in Chile denken, bei dem eben der demokratisch gewählte Ministerpräsident Salvador Allende eben gestürzt und dann auch ermordet wurde. Insofern ist der Faschismusbegriff, den die 68er oder die Studentenbewegung damals hatte, ein ganz anderer, als er aus Faschismus-Theorien beispielsweise der Weimarer Republik gründete. Und das führt dann auch dazu, dass eben auch diejenigen, die sich zunächst als Stadtguerillas, dann eben auch in den Terrorismus der 70er Jahre wandeln, dass die sich auch als Kämpfer eben gegen den Faschismus begreifen, was letztlich natürlich zu einer völlig falschen Strategie geführt hat, weil eben basierend auf einer falschen Gesellschaftsanalyse, einer angeblichen eben Faschisierung der Gesellschaft, die RAF ihre Aktionen und auch ihre Morde entsprechend begründet hat.
Kann man sagen, dass dieses gegen Imperialismus und gegen Kapitalismus da schon irgendwie mitgeschwungen hat bei den 68ern, dass sich das...
Genau, das ist halt, also was heißt, das ist eine Melange, dass dieser Antifaschismus ist natürlich auch ein antiimperialistischer. Es geht letztlich damals natürlich auch darum, ja, das Empire letztlich auch in seinem Zentrum auch anzugreifen. Aber es geht halt auch um eine Weltbewegung. Als solche versteht man sich ja letztlich. Das hat ja auch durchaus seine Bewandtnis und ist in seiner Gänze nicht verkehrt. Das führt aber am Ende zu falschen oder Kurzschlussanalysen letztlich. Damit eben auch einfach dann zur falschen Strategie. Trotzdem ist es ja so, dass auch die 68er-Bewegung, die Studentenbewegung und auch dann letztlich die 70er Jahre ja so ein bisschen die Geburtsstunde der Antifa-Bewegung, wie wir sie dann später eben in den 80er Jahren kennenlernen, sind. Also in den 70er Jahren, da bildet sich ja nicht nur ein Linksterrorismus aus, sondern es gibt ja auch eine Entwicklung oder eine breitere Diversifizierung der linken Bewegung, der linken Szene in der Bundesrepublik. Also es gibt auf der einen Seite die sogenannten K-Gruppen, die in weiten Teilen eben stark vom Maoismus geprägt sind. Also wir haben ja da auch die Zeit der chinesischen Kulturrevolution. Daran wollen diese K-Gruppen anknüpfen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Bewegung der Spontis, die eben sehr viel stärker antiautoritär geprägt sind und davon ausgehen, dass man eben Kraft aus der Spontanität der Massen ziehen müsse. Also denen geht es weniger um die allwissende, richtige Theoriebildung und um so eine Art Avantgarde, wie das bei den K-Gruppen der Fall ist, sondern die setzen viel stärker auf den spontanen Ausbruch von Bewegung und ist natürlich auch mitunter mit Gewalt verbunden. Und in den 80er Jahren bilden sich gerade eben daraus dann die Autonomen aus, die propagieren, die also sind so ein bisschen die Kinder der Spontis in gewisser Form und die propagieren so eine Art Politik der ersten Person. Also denen geht es darum, dass die Bedürfnisse des eigenen Selbst, also der eigenen, der jeweiligen Protagonistinnen stärker im Zentrum der Analyse stehen sollten als die großen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das führt eben dazu, dass die Autonomen so ein bisschen so eine eigene Parallelstrukturen sich aufbauen, ne? Also wenn wir so an die Hamburger Hafenstraße und so denken, da wird eine eigene Kultur, eine eigene Subkultur eben auch ausgeformt, von der es die Reste ja oder die Reste, ein paar Bestandteile dessen gibt es ja bis heute noch, oder man kann das auch im Stadtbild ja mitunter immer noch sehen, beispielsweise eben in Hamburg, wenn man da durch die Hafenstraße läuft und sich die großen Wandmalereien da anschaut mit ihren politischen Slogans. Oder auch in Berlin die berühmte Köpi, sicherlich auch sehr in der Hinsicht sehr sehenswert ist. Also es werden dadurch auch ganz andere Themen eröffnet, als das eben in den 60er, 70er Jahren eben möglich war. Also da geht es auch um die Zerstörung der Umwelt das erste Mal, ne? Also die 80er Jahre, da entstehen ja dann auch die Partei der Grünen. Es geht aber auch vor allem um alternative Wohnen und Lebensform, um Geschlechterfragen, Feminismus ganz zentral. Also folglich, die Autonomen lehnen so eine Stellvertreterpolitik ab. Also die wollen nicht mehr die Avantgarde für die Arbeiterklasse sein, sondern sie wollen unmittelbar auch Politik für die eigene Realität auch machen. Genau, also so eine Art autonome Antifa-Bewegung entsteht im Laufe der 80er Jahre ab Anfang der 80er Jahre. Das Antifa-Logo, so wie wir es heute kennen, taucht schon ein bisschen früher, auch schon in den 70ern mitunter, genau, bei den K-Gruppen auf. Da sieht Bauhaus- es noch.
Kosmos kommt das ja auch, ne?
Genau, das ist ja das Logo der antifaschistischen Aktion der KPD von 1932.
Ah, das sind noch die beiden roten Flaggen, ne?
Genau, das sind zwei rote Flaggen, die, die wehen auch noch in die andere Richtung als heute.
Ach, stimmt,
und sie werden damals eben, wird dieses Logo entworfen von einem Bauhäusler. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich bin da überhaupt gar kein Experte dazu, aber auch das Antifa-Logo ist eigentlich ein Kind des Bauhauses. Das ist was im offiziellen Bauhausgedenken zuletzt so ein bisschen vergessen wurde.
Ja.
Aber es zeigt, ist wieder ein weiteres Beispiel auch, dass die Geschichte des Bauhaus auch eine Geschichte des Antifaschismus ist. Und es zeigt auch, wie politisch mit und das Bauhaus einfach war. Insofern ist auch die Geschichte des Logos super spannend tatsächlich, sich anzugucken. Und wir sehen es ja auch heute, das Antifa-Logo ist... Also ich weiß nicht, wie viele Logos das insgesamt jetzt auf der Welt jenseits irgendwelchen Firmenlogos oder so gibt, aber wie viele Logos das gibt für eine Bewegung, die so interpretierbar sind, die auch so veränderbar sind, die das auch, das Logo lässt es ja mit sich machen. Also da gibt es dann auch Alpakas gegen Nazis und so.
Ja, genau.
Oder
Love, Music, Hate, Faschism, wo dann zwei Noten statt zwei Flaggen sind. Das ist dann irgendwie eine...
Genau, oder dann jetzt.
Schwarze und eine rote Note und dann,
jetzt habe ich ein sehr schönes Logo gesehen mit einer roten und einer schwarzen Spritze. und da steht dann eben im Kreis, steht dann durchgeimpft und trotzdem da autonome Antifa oder
so. Ja, das also ist, so da bin ich auch drüber gestolpert. Aber da sieht man ja auch wieder, wie groß, wie bunt, wie verschieden Antifaschismus eigentlich ist. Das sieht man ja super in diesen verschiedenen Logos, die da einfach entstehen.
Genau, auch. Das,
diese schöne und das Parallele zeigt, irgendwie.
Genau, und das zeigt eben auch, es ist auch immer tagesaktuell. Es kann interpretiert werden. Jeder kann es für sich nutzen und sich selbst aber darin auch wiedergeben. Es ist durchaus auch offen für eben die Diversität auch von linken, von sozialen Bewegungen. Und das finde ich ist tatsächlich, und das ist weltweit auch. Also es ist vermutlich das subversivste und demokratischste Logo, was man sich vorstellen kann. Bernd Langer hat sich tatsächlich auch schon länger mit der Geschichte des Logos befasst, vor allem auch, weil Ja, so ein bisschen mit der Erfinder eben des modernen Antifa-Logos, also mit der roten und der schwarzen Fahne ist, die dann auch jetzt quasi nach links wehen, wo es ja auch hingehen soll.
Ja.
Und das ist super spannend, sich das anzugucken, auch anzuhören. Gibt es auch im Internet, was Bernd Langer über die Geschichte des Logos sagt. Aber vom Logo wieder genau. So ein bisschen weg zur Geschichte eben der autonomen Antifa-Bewegung.
Da könnte man ja trotzdem bei dem Gestalten bleiben, weil da gab es in den 80ern auch das erste Mal aufwendigere Transparente und Sprüche, wo die Antifa M aus Göttingen mit assoziiert wird oder angefangen hat.
Genau, die Antifa M ist nicht die erste Antifa-Gruppe. Es gibt bereits 1981 beispielsweise das norddeutsche Antifa-Plenum. Das ist unter den Akteuren dann einfach nur das Norddeutsche genannt worden. Später gründete sich dann auch das Süddeutsche und das NRW-Treffen. Also es entwickelte sich im Laufe der 80er Jahre so eine Vernetzung, die dann, so wie das auch viel später noch der Fall war, dann ganz konkret bei entsprechenden Neonazi-Mobilisierungen eine Gegenmobilisierung gestartet hat. Also beispielsweise gegen NPD-Parteitage oder so. Beispielsweise 83 in Fallingbostel in Niedersachsen. Und das unterscheidet die dann letztlich von anderen Gruppierungen wie den K-Gruppen oder auch der VVN, die nicht nur eine Öffentlichkeit herstellen wollen und irgendwie die Massen mobilisieren wollen, sondern wollen militant gegen die Neonazis vorgehen und mit direkten Aktionen letztlich ja die Veranstaltungen verunmöglichen.
Verhindern einfach. Ja, stören. Ja.
Und das sind so ganz grob gesprochen die 80er Jahre. Und da gibt es dann irgendwann halt auch eine Ausdifferenzierung und eine Professionalisierung. Also wir hatten das vorhin schon mit dem Antifa-Infoblatt aus West-Berlin. Das gründet sich dann 1987 und das ist eben dann auch das erste überregionale Blatt, was dann auch so Rechercheergebnisse auswertet.
Ja.
Anfang der 90er Jahre ist die Situation ja einfach gesamtpolitisch noch mal ein bisschen verschärfter oder hat sich dramatisiert. Also durch die Vereinigung der beiden Deutschlands gibt es eben dann auch einen Erstarken der Neonazi-Szene, auch einer gewaltbereiten Szene, und zwar nicht nur in den sogenannten neuen Bundesländern, sondern eben auch in Westdeutschland, in den alten Bundesländern. Es gibt da ja auch rassistische Pogrome, nicht nur Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. Es gibt ja auch die Brandanschläge Mölln-Solingen, an die da erinnert werden muss. Und das hat durchaus auch, ist durchaus auch ein Katalysator dafür, dass sich auch die Antifa-Bewegung ja wieder aufrappelt, dass die sich auch neu erfinden muss. Und da ist die autonome Antifa M aus Göttingen sicherlich so ein bisschen so eine Vorreiterin. Die ist das Role Model auf eine Art für die Antifa-Bewegung der 90er Jahre. Genau. Autonome Antifa M, wo das M herkommt, weiß kein Mensch. Also vielleicht Mittwochsplenum oder so. Aber also vielleicht wissen es die damaligen Akteure selber auch nicht mehr genau, wofür das M steht. Aber das M stand auf jeden Fall in den 90ern für eine antifaschistische Politik, die auch auf eine breitere Öffentlichkeit zielt, die einfach auch quasi eine moderne Performance auch einfach hinlegen wollte. Das war den Autonomen der 80er Jahre noch relativ fremd. Also Öffentlichkeit, Flugblätter schreiben, um damit irgendwie die Leute von nebenan dann auch entsprechend mal zu informieren, was hier eigentlich geht, war nicht so das Zentrum der Aktivitäten. Und die Antifa M verfolgt dann tatsächlich eine neue Strategie. Die entwickeln eben das Antifa-Logo.
Ja.
Ne? Also das erfüllt ja durchaus auch seinen Zweck. Das hat einen Wiedererkennungseffekt. Das ist durchaus auch sehr dynamisch so, ne, mit diesen wehenden Fahnen. Es lässt sich einfach überall raufpappen. Ist einfach anwendbar. Wir hatten es gerade. Die machen halt auch stylische, ansprechende Plakate. also nach damaligen Gesichtspunkten. Und auch heute noch muss man sagen, da waren schon Leute auch am Werk, die so ein bisschen Ahnung auch hatten, wie man so ein Plakat für eine Antifa-Demo denn auch macht. Also natürlich auch entsprechend in dem Duktus, martialisch mitunter, eben auch knallig und dergleichen. Ne? Also wäre auch nochmal eine Story für sich sicherlich. Daran orientieren sich irgendwann in den 90ern und in den Nullerjahren eigentlich alle Antifa-Gruppen. Wenn man irgendwie was auf sich gehalten hat, dann musste man natürlich auch eine Außenwirkung haben. Und die machen aber auch noch ganz andere Sachen. Die machen einfach in der Göttinger Innenstadt so Straßentheater. Also da knüpfen die ja an so eine Agitprop-Tradition der Kommunisten in der Weimarer Republik an. Und die behandeln darüber eben auch verschiedenste Themen. Das führt dann aber dazu, dass es innerhalb der Antifa-Bewegung, die natürlich sehr divers ist, da gibt es ja kein Zentralkomitee, ob es jetzt in Göttingen oder sonst wo sitzt, ist ja wurscht. Sowas gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keine Mitgliedschaften oder so, ne?
Es ist kein Verein, das wird ja gern vergessen.
Keine Vereinsmeierei. Ja. Und das führt aber trotzdem natürlich zu der Frage, die sich dann Antifa-Gruppen stellen, nach der Organisierung. Also doch nach mehr Struktur, nach Strategien, die eben nicht einfach irgendwie an der Göttinger Stadtgrenze enden, sondern die eben übergeordnet sind. Auch nach Zielen. Ja. Welches Ziel verfolgt so eine Antifa-Bewegung eigentlich? Das führt dann zum einen eben dazu, dass die GöttingerInnen eine stärkere Organisation präferieren. Also eine Organisation, eine bundesweite Organisation, während andere Gruppierungen eher zwar für Organisierung stehen, aber trotzdem quasi ein bisschen stärker autark orientiert und nicht sich unterordnen irgendwie unter so eine große
Organisation. Mit einer Hierarchie und
mit einer Hierarchie vielleicht womöglich noch und die einen dann vielleicht auch auf eine Art lähmt. Aber nichtsdestotrotz gründet sich dann, glaube ich, 1992 schon die antifaschistische Aktion Bundesweite Organisation, AABO.
Ja.
Das ist eine Organisationsform, da sind dann je nachdem 10, 12, 13, 14 Antifa-Gruppen bundesweit aus Westdeutschland dabei. Die Göttinger Antifa hat das massiv natürlich befeuert und ist auch die stärkste Säule eigentlich in dieser AABO. Sie versuchen so eine Strategie zu entwickeln. Diese Strategie nennt sich eigentlich revolutionärer Antifaschismus. Das ist so das Label. Die ist ganz stark natürlich auch an einem Anti-Imperialismus orientiert, hat also jetzt nicht einfach nur die Nazi-Strukturen vor der eigenen Haustür im Sinn, sondern man begreift sich auch als Teil einer größeren Bewegung und hat da durchaus auch ein breiteres Themenspektrum. Da geht es dann entsprechend auch um Fragen des Feminismus, Kurdistan-Solidarität und so weiter. Diese AABO hat natürlich auch ihre Fallstricke. Also ganz schnell bilden sich da eben auch Strukturen aus, die eben von Kritikern als eher hemmend und hierarchisch angesehen werden. Also es gibt Gruppen, die sind einfach Vollmitglieder quasi, und es gibt Gruppen, die haben nur so einen Beobachterstatus, also quasi Mitglieder zweiter Klasse. Und gerade die Antifa-Jugendgruppen, die werden dann eben von sogenannten Anleitern entsprechend auch instruiert. Das ist im Einzelnen vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber ist natürlich für Zusammenhänge, die sich ja als hierarchiefrei verstehen wollen und auch ihr eigenes Ding durchziehen wollen, mitunter eher hemmend. Und das nächste Problem ist dann natürlich nach der Vereinigung, dass die AABO im Osten Deutschlands nicht verankert war. Also sie hatte da relativ wenig Rückhalt. Und man hat da durchaus auch so ein bisschen so einen Paternalismus der westdeutschen Antifa, den ostdeutschen Antifas gegenüber gezeigt. Also man hatte relativ wenig Verständnis für die Realitäten der ostdeutschen Antifas, die wir ja schon besprochen haben. Folglich bei Kritikerinnen hieß die AABO dann einfach AAB0, also statt dem O 0. Damit hat man dann so ein bisschen seine Distanz ausgedrückt und es haben sich tatsächlich auch andere Strukturen wie das BAT, das bundesweite Antifa-Treffen, gegründet. Auch andere Zusammenhänge, die wurden halt in so einer eher, heute würde man sagen, weiß-deutsch-männlich vielleicht dominierten ABO nicht unbedingt so berücksichtigt. Also es gab in den 90ern ja durchaus auch sonst eine Breite auch an Antifa-Bewegungen, die jetzt vielleicht so langsam wiederkommt, aber die im Laufe der Jahre eben auch untergegangen ist. Also beispielsweise gab es ja 1990, gründete sich beispielsweise die Antifaschist Genschlik, also die antifaschistische Jugend in West-Berlin, die einen stark praxisorientierten Ansatz hatte. Die hat nämlich einfach, die kamen aus den eher migrantisch geprägten Kiezen in West-Berlin, Kreuzberg, Wedding, und hat sich stark aus den, besonders eben aus den türkisch-kurdischen Jugendlichen der zweiten und dritten Generation der Migrantinnen rekrutiert. Und die, denen ging es tatsächlich in erster Linie auch um Selbstverteidigung. Also ja. Berlin ist eben auch entsprechend zu einer Stadt geworden. Das hatte natürlich zur Folge, dass es auch massive rassistische, neonazistische Gewalt in Berlin entsprechend gab. Und da war die Antifa Genschlik eben ein Akteur eben der Gegenwehr letztlich. Die Antifaschist Genschlik wurde dann letztlich zerschlagen als Neonazi bei einem Angriff 1992, der dann entsprechend vollends aus dem Ruder gelaufen ist, getötet wurde. Eben es eine massive Repressionswelle gegen die migrantischen Antifas gab. Und dann gab es eben über Jahre tatsächlich nicht unbedingt eine wahrnehmbare migrantische antifaschistische Struktur und in gewisser Form auch so eine starke eben Ausdifferenzierung. Auf der einen Seite die Antira-Bewegung und migrantische Selbstorganisation, auf der anderen Seite eine Antifa-Bewegung, die am Ende eigentlich sehr homogen war. Und das wird ja, zumindest so wie ich das jetzt von außen betrachten kann, jetzt erst so in den letzten Jahren so langsam stärker aufgelöst, eben auch durch Gruppen wie durch Migrantifa-Gruppen.
Oder Fantifa-Gruppen gibt es ja.
In den verschiedenen Städten. Genau, die Fantifa-Gruppen, also feministische bzw. Frauen-Antifa-Gruppen, gab es auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da gibt es seit einigen Jahren auch wieder verstärkt Ambitionen. Und tatsächlich gab es in den 90er Jahren auch Männer-Antifa-Gruppen, sollten eben auch Gruppen sein, in denen sich die autonomen Männer eben zusammentaten, nicht um ihr eigenes Ding durchzuziehen, sondern auch um ihre männliche Positionierung innerhalb der Bewegung entsprechend kritisch zu hinterfragen.
Also und dieses gegen dieses Macho,
gegen Ding, das Macho-Gehabe,
Sexismus, der ja halt auch ein Problem ist.
Gegen auch gerade diesen Habitus des schwarzen Blocks, der ja oftmals einfach männlich geprägt ist, aber auch natürlich gegen den Sexismus in den eigenen Reihen. Es gab immer wieder Debatten um sexualisierte Gewalt, um Angriffe gegen Frauen innerhalb der Szene. Damit gab es dann natürlich auch immer wieder diejenigen, also insbesondere dann eben Fantifas, die da den Finger auch in die Wunde gelegt haben.
Also man kann ja sagen, dass Antifaschismus auch nicht fehlerfrei ist und auch einen riesenlangen Prozess auch hinter sich hat. Man hat ja schon fast 100 Jahre Antifa, wie du vorhin auch so schön gesagt hattest, dass seit es die Bundesrepublik gibt, auch Antifaschismus immer ein Teil davon war. Wie kann man so grob die heutige Antifa vielleicht beschreiben oder wie deren Arbeit, deren Taten ausschauen, deren Aktionen?
Genau, es ist tatsächlich spannend, dass wir in diesem Jahr 2021 ja auf tatsächlich 100 Jahre Antifa zurückblicken, weil die erste Organisationsform, die sich selbst auch als antifaschistisch eben begriffen hat, sich 1921 eben in Italien etabliert hat. Insofern ist es tatsächlich auch eine Art, dieses Jubiläum tatsächlich auch der richtige Moment, um zurückzublicken und eben auch zu schauen, was für Bezüge kann man da auch zu sich selbst dann vielleicht herstellen. Und die Frage auch nochmal kritisch zu stellen, ob der Antifaschismus auch noch aktuell ist. Da muss man natürlich sagen, dass die Herausforderungen, die sich jetzt nicht nur in der Bundesrepublik in Deutschland ergeben, sondern eben weltweit, dass die durchaus zumindest viele Menschen nötigen, auch eine antifaschistische Antwort tatsächlich zu geben. Und den Antifaschismus auch mit neuen Inhalten zu füllen. Und ich finde das tatsächlich eine super spannende Sache. Das ist nicht reibungsfrei. Und da besteht auch immer die Gefahr, dass der Begriff dann auch weiter entleert wird. Aber er ist halt auch so entsprechend befüllbar und muss auch immer wieder neu erfunden werden. Und heute funktioniert Antifaschismus eben dann auch oftmals über Twitter und Hashtag Ich bin Antifa, ne? Ja. Aber das ist ja auch eben eine Form der Auseinandersetzung, diese Selbstpositionierung auch vorzunehmen. Insofern glaube ich, dass Antifaschismus durchaus auch noch eine Zukunft beschert ist. Die Herausforderungen sind natürlich aber auch, glaube ich, schon auch enorm. Also man hat es eben mit einem Erstarken der Rechten in Deutschland eben auch zu tun. Die AfD ist im Bundestag und wie man in den letzten Jahren gesehen hat, hat sie sich immer weiter radikalisiert. Gleichzeitig gibt es einen virulenten Rechtsterrorismus, der jederzeit zuschlagen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese diversen Probleme in den staatlichen Institutionen, die sich ergeben, auf die auch ein Antifaschismus entsprechend Antworten finden muss oder immer wieder auch die richtigen Fragen vielleicht auch einfach stellen muss. Und da sind natürlich in der Vergangenheit auch Fehler passiert, aus denen man lernen kann. Also dass der nationalsozialistische Untergrund, der sogenannte, der NSU, jahrelang sich durch die deutschen Städte morden konnte und dabei halt mitten am helllichten Tag, sprichwörtlich, mitten in der Gesellschaft Migrantinnen ermorden konnte, liegt sicherlich auch daran, dass die damalige Antifa-Bewegung aus sicherlich ganz verschiedenen Gründen, die es zu analysieren gilt, eben auch nicht präsent war, auch das nicht auf dem Schirm hatte. Und da auch tatsächlich auch in gewisser Form versagt hat und auch Verantwortung sicherlich trägt. Und das muss man auch kritisch hinterfragen. Und da muss sich dann auch so eine Antifa-Bewegung dann eben auch kritisch befragen lassen und daraus eben auch ihre Schlüsse ziehen. Und das ist, glaube ich, auch gemacht worden in den letzten 10 Jahren. Es ist da viel passiert, auch so ein Aufeinanderzugehen eben mit anderen Teilbewegungen, mit auch migrantischen Selbstorganisationen und auch der Versuch eben auch gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Aber das ist ja ein Prozess und da muss man nicht irgendwie sagen, jetzt sind wir angekommen.
Nee, es geht immer weiter.
Genau, und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja. Insofern, können wir uns vielleicht in 10 Jahren nochmal treffen und dann nochmal gucken, was
Gerne.
Was die Reise bis dahin gebracht hat.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Währenddessen werden wir wahrscheinlich auch noch die ein oder den anderen hier in der TK 161 haben.
Ich hoffe doch.
Ja, also mir macht es auf jeden Fall großen Spaß, mich mit den Leuten irgendwie auseinanderzusetzen, und man kriegt doch immer noch sehr, sehr viel mit, und es ist sehr spannend, auch schon, wie wir gerade schon sagen, dieser Prozess, der einfach stattfindet. Genau, dann haben wir jetzt, glaube ich, eine ziemlich lange Folge zusammengekriegt, und es gibt ja auch viel, sehr viel zu erzählen. Ich meine, das ist jetzt 100 Jahre, und auf jeden Fall großes Dankeschön für deine Zeit, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Viel, viel Erfolg bei der Provision.
Promotion.
Promotion in Hamburg.
Ich danke. Hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
So, mit dieser Folge beenden wir vorerst unsere historischen Exkurse in die Vergangenheit. Vielen lieben Dank nochmal an die beiden Historiker Marcel und Yves, dass ihr uns mitgenommen habt. Und auch danke an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch passend zu 100 Jahren Antifaschismus einen Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Antifa geben. Mir selber hat es nochmal gezeigt, wie wichtig es doch ist, sich mit der Geschichte nochmal auseinanderzusetzen, um von ihr zu lernen. Wenn euch noch was zu dem Thema auf dem Herzen liegt, lasst es uns wissen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.